Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch wieder mit dabei ist der Tobias Ruf von Chiemgau 24 in Rosenheim. Grüß dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo alle da draußen.
Tobias, wir haben ein sehr turbulentes Wochenende gesehen in Cortina. Es sind wirklich viele Athletinnen gestürzt. Es hat auch die beste Skifahrerin aller Zeiten erwischt. Sie hat sich verletzt bei einem Sturz. Nicht ganz so schlimm, wie man vielleicht zuerst vermuten konnte. Wir haben aber auch Kreuzbandrisse bei unter anderem bei Corinne Suter, bei Joanna Hehlen, bei Valerie Grenier. Diese ganzen Verletzungen, woran liegt das? Was sind so deine Gedanken jetzt zwei Tage nach diesem Wochenende? Und was sind einfach deine Gedanken zu den ganzen Stürzen, die wir gesehen haben?
Ja, keine schönen natürlich. Also es war echt ein... ich suche jetzt die richtige Beschreibung, aber das Wochenende war, also ich saß vorm Fernsehen und habe mich da echt tatsächlich auch geärgert, in welchem Umfang es passiert ist und mit welchen Konsequenzen es passiert ist. Das muss man natürlich schon immer individuell auch betrachten, wie fährt man. Ich gab ja diese eine Schlüsselstelle, diesen einen Sprung, wo es wirklich sehr auffällig war, wie viel passiert ist. Und diese Stelle war nicht unfahrbar. Also wir reden jetzt nicht davon, dass hier ein bewusst unkalkulierbares Sicherheitsrisiko eingegangen wurde. Aber sie hatte es in sich und war halt super auffällig, wie oft dann im Endeffekt dort auch was passiert ist. Und deswegen ganz, ganz bitteres Wochenende. Faktoren, ja, Mai, klar ist ein Rennkalender dicht, aber der ist es jedes Jahr. Die Stelle war es auch. Man hat meiner Meinung nach vielleicht auch zu wenig entschärft. Das wurde zum Beispiel auch von der Alexandra Meisnitzer im ORF dann so gesagt. Und wenn eine wie Alexandra Meisnitzer sowas anspricht, dann glaube ich ihr da mehr als mir. Und es wurden natürlich auch noch andere Faktoren genannt. Also die Diskussion ist sehr, sehr breit. Ich weiß nicht, ob wir schon ins große Bild reingehen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Ja, also Anmerkung von Felix Neureuther, dass diese Sprünge zu wenig trainiert werden, weil sie auch zu wenig trainiert werden können. Und eine Conny Hütter hat ihm da uneingeschränkt zugestimmt. Also wir haben einmal eine unheimliche Expertise, die Felix Neureuther mitbringt, die dann von einer der besten Speedfahrerinnen, die wir derzeit haben, von Cornelia Hütter, uneingeschränkt bestätigt wird. Also es gibt einfach zu wenige Möglichkeiten, diese Dinge zu trainieren und sie dann wie selbstverständlich zu Zeiten, wo Trainingsmöglichkeiten einfacher waren. Da geht es jetzt natürlich um die Sommervorbereitung und welche Möglichkeiten gibt es noch. Wird immer schwieriger, immer weniger. Ist natürlich nichts Neues, was wir erzählen. Aber das ist ein Faktor, den, wie gesagt, einerseits ein Experte ausmacht, eine aktive Athletin, die zu den Besten gehört, auch absolut bestätigt. Dann hat Lara Gut-Berami, finde ich, einen sehr interessanten Punkt noch angebracht. Und sie sagt, dass der Skisport einfach inzwischen zu detailversessen ist. Sie sagt, das ganze Rennen ist im Endeffekt mit einem klaren Plan von oben bis unten an jeder Stelle durchdefiniert. Mhm. Und es muss alles so kommen. Ja, so werden die im Endeffekt auch weiterhin drauf hin getrimmt. Es muss alles so kommen, wie man es im Endeffekt abspricht. Und eine kleine Abweichung kann so viel in Gang setzen, dass daraus entsprechend große Probleme entstehen können. Michaela Schifflin war das beste Beispiel. Der Sprung ist zu weit und sie versucht aber natürlich irgendwie noch dieses Tor zu erwischen. Yeah. Wenn sie einfach hätte auslaufen lassen, wäre überhaupt nichts passiert. Mm. Aber ich kenne natürlich jetzt nicht ihren Plan, aber da war sofort der Automatismus da. Und ich glaube, das ist so das, worauf Lara Gutberami schon auch hinaus will, zu sagen, oh, ich muss aber das nächste Tor so nehmen, wie ich es besichtigt habe, wie der Plan es vorsieht, um dann mit dem Plan so weiterzumachen, wie der Plan existiert. Der Schiffrin traue ich natürlich eine viel größere Flexibilität und Variabilität per se zu, aber es steht schon auch sinnbildlich dafür, wie es vielleicht anderen geht, die noch strenger sich an den Plan halten. Und Gutberami sagt einfach, dass durch dieses zu strikte Durchplanen die Basics verloren geht. Du kannst im Endeffekt schwieriger auf Rennsituationen reagieren, wenn du nicht Plan A, B und C hast, sondern nur einen Plan A. Sie sagt, die Funksprüche inzwischen gehen ewig lang.
Das finde ich auch interessant. Ja,
ja, das finde ich super interessant. Und ganz ehrlich, soll jeder schauen, was er selbst beruflich oder auch im Privaten, je mehr durchgeplant und so weiter wird, umso mehr Fehlerquellen entstehen. Ja, das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. So, stell einen Plan auf, schau, dass du ihn kompakt hältst, dass du ihn effizient hältst, aber je weitläufiger er wird, umso mehr Möglichkeiten gibt es, dass dadurch halt entsprechend Probleme entstehen können. Und ich finde diesen Aspekt, den sie im Endeffekt anbringt, und sie ist eine der erfahrensten, die wir hier überhaupt haben, die früher sehr erfolgreich war, die heute sehr erfolgreich ist in verschiedenen Disziplinen. Und wenn sie solche Dinge bemerkt und dann entsprechend auch anmerkt, wie sie es jetzt tut, kann ich da dem sehr, sehr viel abgewinnen, was sie da sagt. Und dann ist es halt so ein Wochenende, wo dann vielleicht auch so eine Stelle drinnen ist, in der man es dann ja halt mal kompakt erwähnt und erwischt. Und es ist halt ein schwarzes Wochenende im Bereich der Damen. Also, dass du mit Helen, mit Suter, mit Grenier dreimal Kreuzbandriss hast, Oberarm auch noch gebrochen bei Grenier. Also es sind ja jetzt keine Kleinigkeiten und es sind auch keine kleinen Namen. Und dass es das so kompakt durchhaut, das ist natürlich alles andere als schön. Und eine Michaela Schifrin hatte ja am Ende des Tages da Glück im Unglück, weil das sah zwischendurch auch nicht gut aus. Und dann ist mir schon aber auch aufgefallen, dass es dann Samstag war's, genau, Isabella Wright, Startnummer 3.
Ja.
Und es war wieder diese Stelle. Und es ist wieder was passiert. Nach ihr allerdings sind sie ein bisschen anders rangegangen dann an die Stelle. Und das war super auffällig, dass sie sich vor dem Sprung dann aufrichten, um einfach Tempo rauszunehmen. Und das, weil ich dachte, als es die geschmissen hat, mit der Startnummer 3, dachte ich, ja, das kann ja nicht sein. Sie haben entweder gar nichts gemacht, dann hieß es schon, man hat was an dem Sprung gemacht, um ihn zu entschärfen. Und sie sind es dann auch anders angefahren. Und dann war es noch, okay, mei, war auch trotzdem der Tag, an dem sie Johanna Hellen erwischt hat und Valérie Grenier erwischt hat. Also, dass man dann sagt, mit der neuen Herangehensweise war im Endeffekt die Strecke entschärft, ist halt eine knallharte Piste, ja, und du hast gesehen, wie wenige Fehler sie verzeiht, aber all das Ganze so aufzudröseln, waren jetzt viele verschiedene Faktoren. Und es ist halt wie so oft, es gibt nicht die eine Erklärung, sondern viele Puzzleteile. Aber die Puzzleteile, die aktiven und auch die ehemaligen hier benannt haben, kann da in allem total was abgewinnen. Gutberamis Statement finde ich allerdings echt am interessantesten, weil es mal eine andere Perspektive auch eröffnet, auf den Skisport insgesamt.
Ja, sie ist sicher eine, die, kann ich mir gut vorstellen, weniger Input auch braucht und haben will von Teamkolleginnen, wenn sie sagt, diese Funksprüche, die sind ja schon elendslang und das ist sicher eine totale Geschmacksfrage. Wär da sicher auch interessant, eine andere Meinung zu hören. Zum Beispiel Stefanie Venier, die hat am Freitag das Rennen gewonnen, am Sonntag auch wieder aufs Podest gefahren. Die hat dann am Freitag nach ihrem Sieg gesagt, sie schaut sich eigentlich so quasi alle Läuferinnen an vor ihr, die vor ihr fahren. Die hat dann auch gesagt, wenn ich alles riskiert hätte, ich wäre dann nie und nimmer gesund im Ziel. Also die hat bewusst dosiert, der sich das angeschaut und daraus ihre Lehren gezogen. Das ist sicher Geschmacksfrage. Diese eine Stelle, ja, das ist so komisch gewesen, gell? Weil ja bei vielen hat diese Stelle, wo es dann die Stürze gegeben hat, so spielerisch leicht ausgesehen, gell? Wenn's dich minimal besser vorbereitet hast, ist das ja eigentlich kaum ein Problem gewesen. Manche sind da wirklich nah ans Netz gekommen und einige hat es halt wirklich da ins Netz auch geschmissen. Auch eine Michelle Giesin ist gestürzt, gell? Die dürft's nicht so schlimm auch erwischt haben, aber hat dann auch Rennen ausgelassen, auch in Kronplatz nicht an den Start gegangen. Und das mit dem Trainieren, das ist sicher, das wird in der Zukunft auch immer mehr ein Problem, ja, dass du Abfahrtstrecken nicht trainieren kannst. In Cortina hat es jetzt auch ein Training nur gegeben für die Abfahrt, dann gab es zwei Rennen und noch ein Super-G am Schluss, ja. Und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, habe ich mir gedacht. Tore, die unmittelbar nach einem Sprung stehen, die sind halt dann immer so kritische Passagen. Das hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben, auch wenn da mal ein Tor wirklich blöd gestanden ist und Leute da reingefahren sind. Das war ja jetzt nicht so das Problem, sondern einfach, ja, das war einfach eine knifflige Abfolge, finde ich, dieser Sprung und dann schnell reagieren müssen. Und eben, wie du gesagt hast, bei der Schifflin war es ja so, an einer anderen Stelle, zwar, aber trotzdem, dass sie ja, die wollte das Tor erwischen und war eigentlich quasi in die falsche Richtung unterwegs, stand auf der falschen Kante von den Zweien. Irgendwie auch, so wie bei Kilde, gell? Der war ja auch in der Rechtskurve und dann wollte er das Tor noch erwischen und plötzlich, ja, fahrt ihn da in den Zaun rein. Ja, schwierig und natürlich, ja, wieder mal für die ganze Szene. Jetzt fragt man sich da wieder, woran das liegt. Und genau einen Aspekt, ich glaube, den hast du noch nicht so erwähnt, dass es da schon auch von Gut Berami, glaube ich, kam, dass dieses Programm rundherum um die Rennen so anstrengend ist. Jetzt in Kronplatz hat die Gut Berami die Startnummernauslosung bewusst ausgelassen, weil das wieder quasi 1,5, 2 Stunden am Abend wären, die da drauf gehen. Sie sagt, und das glauben wir ihr, weil sie ist eine erfahrene Athletin, lange dabei, dass das immer mehr geworden ist in den letzten Jahren, dass da immer mehr gefordert wird. Ja, solche Tage werden sicher lang und dass eigentlich das Zehrende ist an dem Ganzen, nicht so die Rennen, die in kurzer Abfolge stattfinden, sondern eben auch das Drumherum. Du musst dich ins Auto setzen, dorthin fahren und so weiter. Ja, na, das kann ich mir gut vorstellen. Die haben lange Tage, die sind gut durchgeplant. Muss auch so sein, damit das funktioniert. Aber ja, wirst du auch ja, nicht.
Reisestress ist halt ein Riesenfaktor.
Genau, ja.
Zeig mir den, der sich auf langen Autofahrten im Flugzeug, im Bus erholt. Also ich tue es nicht. So.
ja, genau.
Bin aber auch kein Leistungssportler, aber das ist eine Thematik, die sehr, sehr viele ansprechen. Also kann ich voll verstehen, was sie da anbringt.
Ja, und jetzt haben wir eigentlich echt ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen am kommenden Wochenende. Wenn jetzt nicht völlig falsch liegt, steht ein Männerslalom an und das war's. Die Rennen in Garmisch-Partenkirchen von den Frauen, die sind abgesagt. Und auch bei den Männern eben in Chamonix. Schade für dieses französische Speed-Team, aber das kann auch nicht stattfinden, sondern dort nur der Slalom geplant. Hoffentlich ist das für die ganze Szene auch mal gut, vielleicht Akkus aufzuladen, aber es wird ja trotzdem weiter trainiert, so ist es ja nicht. Ja.
Es wird weiter trainiert und es kann schon auch eine Chance sein, zu sagen, mal ohne den Rennstress und den Renndruck im Endeffekt da tatsächlich auch zu fahren. Es liegt jetzt bei beiden an den Schneeverhältnissen und auch den hohen Temperaturen, weil ich glaube, wir haben eine Nachricht Jule, glaube ich, bekommen. Sie hat ja auch gefragt, also es ist extrem schwer. Es war jetzt in Garmisch schon extrem schwer, diese Rennen überhaupt umzusetzen. Ja. Da hatte man auch lange überlegt, hat wahnsinnig viel mit Salz gearbeitet, um eine Piste dann so hinzubekommen, dass es auch funktioniert hat. Aber wer sich da im Rest umgeschaut hat, schwierig. Also es zog dann an über Nacht von Samstag auf Sonntag. Aber ja, man hat jetzt hier rechtzeitig im Endeffekt schon alles abgesagt. Und das tut, glaube ich, jetzt vor allen Dingen bei den Damen nach diesem Wochenende. Und es war wieder ein Dreierprogramm, ja, also wieder drei Rennen, dass man hier jetzt dann schon auch erstmal ein bisschen durchschnaufen kann, weil viele sind am Limit. Und ja, dann ist es halt so, dass sowas auch eine Konsequenz ist. Du hast nämlich, wenn ein Saisonhighlight da ist, ob eine WM oder Olympia, ist oft, nicht immer, aber so ein bisschen Puffer auch eingebaut. Und dann nimmt man bewusst auch raus und sagt, ich ziehe hier mal ein bisschen zurück, habe im Gesamtweltcup, im Disziplinweltcup jetzt eh nicht die Chance auf die großen Erfolge. Ich konzentriere mich jetzt auf das Highlight. Und diese aufgezwungene Pausenoption sozusagen oder ein bisschen Rückzugsaktion, die ist halt jetzt nicht gegeben, dadurch, dass kein Highlight da ist. Und da fällst du dann natürlich schnell rein in dieses Hamsterrad-Weltcup und machst weiter, immer weiter. Und deswegen, ja, völlig okay. Irgendwie bezeichnend, bei Michelle Gesine ist es eine Schuhrandprellung. Extrem schmerzhaft. Wie lange sie pausiert, ist unklar. Und auch bei Emma Eicher, sie hat auch eine Schuhrandprellung, sie ist auch gestürzt. Mein erster Impuls war, als sie gestürzt ist, habe ich dir ja gleich geschrieben.
Ja.
Die braucht jetzt endlich mal eine Pause. Die fährt alles. Gesine fährt auch alles. Und dass du irgendwann da müde bist, egal wie jung sie noch ist, das ist doch das Normalste von der Welt. Und ich war jetzt echt fast erleichtert, dass da nichts gerissen, nichts gebrochen ist. Sie aber dadurch mal gezwungen wird, mal rauszunehmen. Und auf Michelle gesehen, sie war natürlich besser und stabiler in Form als eine Emma Eicher, aber auch da tut's vielleicht mal gut, dass irgendwann mal heißt, so, runterfahren, bisschen die Akkus aufladen, weil bei Emma Eicher war es zu viel, da war es einfach zu viel. Und ja, jetzt wird sie ein bisschen so zu ihrem Glück gezwungen und verliere jetzt hier gerade den Faden. Es ist viel und deswegen, ja, ist diese erzwungene Pause mehr oder weniger, der kann ich dann schon was abgewinnen, weil wenn wir uns das Feld anschauen, es wird bei den Herren immer dünner, es wird bei den Damen immer dünner und das ist alles halt keine Werbung. Ja, wir fahren hier auf der Olympia-Strecke von 2026 bei den Damen. Die Herren fahren in Bormio. Und ja, hey, das, also ich will kein so ein olympisches Rennen sehen. Das, oder eine olympische eine Woche, ne, das will ich nicht sehen. Habe ich keinen Bock drauf. Also ja. Das ist schon im Hinterkopf. Und ja, bei all den schweren Verletzungen, wir können ja gar nicht aufhören, die großen Namen da im Endeffekt aufzuzählen, wen es da alles erwischt, weil ist ja irre. Also ich kann mich nicht an so eine Saison erinnern, wo es ein Gesamtweltcup-Sieger nach dem anderen erwischt, dann wirklich große Namen, die schon Kugeln, WM-Titel und so weiter gewonnen haben. Das sind so kurze Abfolge. Schwierig. Spital d'Ampezzo. Das war nix, mein Lieber.
Ja. Versuchen wir das dennoch jetzt auch sportlich zu besprechen, die Rennen. Bevor wir das aber tun, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Werbepartner. Da habt ihr es schon vielleicht gehört, bevor wir jetzt zum sportlichen Teil kommen. Das ist nämlich Boafit, ist unser Werbepartner. Die Firma, die hat mehr als 5 Jahre dran gearbeitet und einen Skischuh oder ein Skischuh-Verschlusssystem entwickelt, unter anderem mit der Hilfe von Benny Reich, um diese Skischuhe noch besser an deinem Fuß anzupassen. Ich habe das vor 2 Wochen mal testen können und kann wirklich sagen, dass das kein Vergleich ist zu den Schuhen, die ich davor gefahren bin. Der große Vorteil ist, dass man mit diesem Boa-Fit-System millimetergenau einstellen kann. Hören wir das einmal kurz an. Um den präzisen Fit für die Füße zu bekommen. Einmal am Rädchen drehen und damit kannst du den Schuh dann enger ziehen. Und wenn es schon zu eng ist, zieht man das Rädchen wieder ein bisschen heraus. Und dieser Seilzug, der da im Schuh versteckt ist sozusagen, der lockert sich dann wieder. Beim diesem System, ja, wird die Schale um den Fuß wirklich gleichmäßig umschlossen. Und das sorgt dafür, dass die Ferse optimal hält, die ja extrem wichtig ist für den Schwung. Und die Kante kann in der Folge optimal greifen. Das System funktioniert wirklich gut. Das ist auf vielen Pisten unzählige Male getestet worden. Und falls euch das interessiert, könnt ihr mal vorbeischauen unter www.boafit.com, wie das aussieht und wie das funktioniert. Da gibt es auch ein paar Videos dazu unter www.boafit.com. Kommen wir jetzt zum sportlichen Aspekt oder ja, zu den Ergebnissen auch von diesem Wochenende in Cortina. Am Freitag gab es einen Sieg für den ÖSV in Form von Stefanie Venier. Sie hat gewonnen vor Lara Gut-Berami und vor Valerie Grenier, die da tatsächlich ihren ersten Podestplatz in einer Abfahrt eingefahren hat. Gleichzeitig aber auch Dritte Christina Ager und Sophia Gotscher. Wir haben da 5 Frauen auf dem Podest gehabt. Ein cooles Bild an diesem Freitag. Am Samstag Ranghild Mowinkel in einem relativ verrückten Rennen deutlich später an den Start gegangen als die drittplatzierte Sophia Gotscher. Dazwischen Jacqueline Wiles, die US-Amerikanerin, auf Platz 2. Und am Sonntag Lara Gut-Berami den Super-G gewonnen vor Stefanie Venier und Roman Miradouli. Tobias, was ist denn so die größte Überraschung gewesen für dich an diesem Wochenende, wenn du dir die Ergebnisse anschaust, die Top 3 von diesen 3 Rennen, oder muss auch gar nicht das sein, vielleicht ist dir was anderes aufgefallen?
Ja gut, die größte Überraschung ist Jacqueline Wiles. Also, muss ich ehrlich gestehen, dieser Name war in meinem Ski-Alpin-Gedächtnis ganz weit hinten.
Ja.
Also der war eigentlich fast verschwunden, weil es eine außergewöhnliche Geschichte ist, die im Endeffekt mit dem letzten Podest in Cortina 2018 beginnt, kurz vor den Olympischen Spielen, furchtbare Verletzungen dann gehabt, Knie alles kaputt, Beine gebrochen, immer wieder ein Comeback versucht, immer wieder zurückgeworfen, und die ist 31 und nach so einer unendlichen Leidensgeschichte wieder auf dem Podest zu stehen. Krass. Also, ich weiß es nicht. Steht in deiner Karteikartensammlung Ski Alpin, die du sicherlich hast und pflegst, steht da die Karte Jacqueline Wiles recht weit vorne. Glaub's eher nicht.
Also. Vor allem auch, nein, wenn man die anderen Namen liest und ansieht, die sie da hinter sich gelassen hat, ja, auf
naja, jeden Fall, eben. Genau. Mhm.
Ja. War natürlich ein schöner Morale-Booster fürs US-Ski-Team. Michaela Schifrin versucht das ja auch immer hochzuhalten, diesen Team-Spirit, und hat sich auch gleich quasi aus dem Krankenbett mitgefreut, ja, für ihre Teamkollegin, dass es da geklappt hat, ja. Sehr schön. Ja, das war ein verrücktes Rennen am Samstag. Lange Unterbrechungen, nicht nur wegen Stürzen, auch wegen starkem Wind. Das war für, glaube ich, sogar 3/4 Stunde mal unterbrochen, so nach Nummer 17 oder so. Und ja, Ranghild Mowinkel hatte die Nummer 20. Jackie Wiles hatte die Nummer 26. Davor hat man die Sophia Gotscher wirklich schon sehr emotional jubeln sehen im Ziel, wie sie die Führung übernommen hat. Sie kam mit der Startnummer 14 eben noch vor diesen Unterbrechungen. Hat man gesehen, wie viel ihr das bedeutet, auch in Cortina zu gewinnen, vermeintlich zu gewinnen. Und dann, ja, das muss sich ein bisschen komisch angefühlt haben, dass man dann quasi eine Stunde später abgefangen wird bei anderen Bedingungen. Ich habe, glaube ich, sogar gesehen, dass in der Übertragung sind sie ja dann schon rausgegangen, weggegangen von Cortina hin nach Garmisch-Partenkirchen, aber dass sie da auch den Torbogen abgebaut haben, eben wegen dem starken Wind. Aber ja, das ist natürlich, man muss es auch erstmal nutzen, die Gunst der Stunde. Es kamen ja nicht nur die 2, es kamen ja noch viele andere, die das nicht so geklappt, bei denen es nicht so geklappt hat. Aber ja, Ranghild Mowinkel, der erste Sieg für sie in einer Abfahrt. Das Rennen ist dann sogar noch abgebrochen worden. Die letzten 2 Starterinnen, darunter war Ricarda Haser, die haben gar nicht mehr antreten dürfen. Ja, hat sich sehr in der Länge gezogen, war ein zartes Rennen, aber ja, ich glaube auch mit Ragnhild Mowinckel trotzdem keine Zufallssiegerin, sage ich jetzt einmal. Die ist natürlich auch schon wirklich etabliert im Weltcup, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Mhm. Aus ÖSV-Sicht war natürlich der Freitag sehr schön. Steffi Venier, wieder eine Siegfahrerin, tatsächlich, die hat es geschafft. 5 Jahre lagen dazwischen. Sie hat jetzt ihren zweiten Weltcup-Sieg gefeiert. Vor 5 Jahren war der erste, das war auch Ende Jänner. Ist mittlerweile 30 Jahre alt und ja, hat sich da tatsächlich selbst rausgezogen aus dem Loch. Also sie war ja Teil dieser starken ÖSV-Abfahrtsgruppe. Niki Schmidhofer waren da dabei, Ramona Siebenhofer, da war Steffi Venier auf jeden Fall auch ja, Teil dieser wirklich starken Truppe. Hat dann wirklich den Anschluss verloren an die Weltspitze, war gerade und gerade noch in den Top 30, was die Abfahrerinnen betrifft, und hat das jetzt aber wieder umgedreht und kann das gar nicht so recht erklären, auch am Sonntag irgendwie sehr schön, wie sie ins Ziel gekommen ist, auf Platz 2 liegend, und dann hat sie den Kopf geschüttelt und hat sie gefragt, sie hat sogar raus zu ihren Teamkolleginnen irgendwie ganz fragend geblickt, und auch ihre Mimik war in die Richtung. Kann sich selber teilweise gar nicht erklären, warum es so gut läuft. Die Abfahrt hat sie auf jeden Fall mit einem extrem starken unteren Teil gewonnen, mit wirklich gutem Material, aber auch gut umgesetzt. Versteht es da einfach gut, ja, direkt zu fahren, aber auch wirklich gut zu gleiten, wenig Tempo in den Kurven zu verlieren. Und eben, ja, also diese Dosierung auch mit dem Risiko, das hat sie schon erwähnt, bewusst ein paar Stellen gefahren, das ist ihr eben perfekt gelungen, glaube ich. Also da nicht zu viel rausgenommen, aber trotzdem nicht Harakiri-mäßig attackiert. Ja, kommt ein bisschen überraschend für mich, dass Venier jetzt auch so stark ist, war ja zuletzt auch schon am Podest bei der letzten Station, aber ist aus österreichischer Sicht sehr cool. Conny Hütter hat wiederum, die auf jeden Fall Nummer 1 im Speed-Team ist, ein bisschen ausgelassen an diesem Wochenende, hat es da nicht aufs Podest geschafft, ist nicht ganz zurechtgekommen, Platz 8 am Freitag, Platz 7 am Samstag, das waren ihre Ergebnisse, ja. Hat das auch nicht so recht ganz schlüssig erklären können, vielleicht auch ja einfach ein bisschen zu viel dosiert. Am Sonntag dann der Ausfall, sicher ärgerlich im Super-G, da hat sie ja das rote Trikot gehabt, jetzt ist sie da 10 Punkte hinter Lara Gutberami, das ist ein enges Rennen jetzt zwischen den Zweien. Aber ja, das ist ein bisschen bitter für sie. Ja, Christina Ager, erster Podestplatz, ein Lauf ohne Schnitzer, ohne wirklich großen Fehler. Das ist ihr in der Vergangenheit sehr selten gelungen, deswegen ist sie in der Vergangenheit auch noch nie auf ein Podium gefahren. Aber jetzt ist es wieder soweit. Ja, und dann gibt es eine Miriam Puchner, die auch regelmäßig in die Top 10 fährt, die eigentlich auch durchaus zu den Podestkandidatinnen zählt. Und das ist jetzt wieder tatsächlich ein starkes Speed-Team, das der ÖSV da hat. Und das erinnert mich sehr an die Zeit, wo der Roland Assinger, der jetzt Cheftrainer ist bei den Frauen im ÖSV, der war damals der Speed-Trainer von dieser sehr erfolgreichen Gruppe, wo ja auch in der Abfahrtswertung dann 3 Österreicherinnen am Ende der Saison mal auf den Plätzen 1, 2 und 3 gestanden sind. Und das dürfte wieder funktionieren. Also das läuft sehr gut. Wenn man im ÖSV schaut auf Technikrennen, im Kronplatz gab es schon wieder die nächste Watschen. Das schaut deutlich schlimmer aus, auch wenn sie da im zweiten Durchgang sich ein bisschen verbessert haben, aber ja, in der Technik gibt es nach wie vor große Defizite, aber das Speed-Team, das macht Spaß, ja, das macht Spaß aus österreichischer Sicht. Tobias, es gab ja eben den Sturz von Emma Eicher am Freitag, zunächst hat das noch ganz okay ausgesehen, aber es war dann eben kein Start möglich am Samstag und am Sonntag. Und auch Kira Weidler ist ja einmal zu Sturz gekommen, ein ganz blöder, irgendwie blöder Fehler da in der Schrägfahrt, wo es eigentlich keine andere erwischt hat, aber auch sie, dann war sie ja sehr frustriert. Wie ist es so aus DSV-Sicht gelaufen?
Ja, erste Welle gleich ausgehoben, hat sie nicht mehr abfangen können, hat es dann tatsächlich noch gut gelöst. Also da hätte auch Schlimmeres passieren können. Und ja, sie ist einfach nicht in Form. Das ist mal punktuell gut, auch wieder Abschnitte dabei, die gut sind. Auffällig inzwischen, dass es viele Rennen gibt, wo sie oben wahnsinnig Probleme hat und schon so viel Zeit verliert, dass sie unten immer wieder Zeit aufholt, es ihr aber nichts mehr bringt. Also wenn ich jetzt über den Freitag spreche, wenn du halt mit der 34. Zeit in die letzten Abschnitte reingehst, dann noch 16. wird, zeigt dir, wo es gut lief und wo es nicht so gut lief. Ja. Und ja, weiß ich nicht. Es will bei ihr nicht klappen. Es will bei den Herren, über die sprechen wir später, will es auch nicht klappen. Jetzt weiß ich nicht, ob das individuell zu erklären ist, wie viel Rolle das Material spielt. Das kann sicher nicht am absoluten Top-Level sein, weil wenn sie alle im Endeffekt nur sehr bedingt konkurrenzfähig sind, dann muss es damit auch irgendwie zu tun haben. Wird man im Oktober mehr wissen, wenn es dann unsere berühmten Einkleidungsstimmen gibt. Aber boah, das ist sehr frustrierend. Sie ist natürlich mega enttäuscht. Sonntag war wieder okay mit dem 10. Platz. Jetzt weiß ich es auch nicht, wie Altenmarkt Zauchensee steckt ihr wohl noch in den Knochen. Dieser Sturz, den sie hatte mit den Kopfschmerzen und so weiter. Auch davon nicht ganz erholt, trotzdem immer weitermachen. Sie wäre natürlich in Garmisch ihr Heimrennen. Wäre sie auch voll reingegangen. Vielleicht ist es für sie auch tatsächlich ganz gut. Aber ja, es ist insgesamt schwierig. Und wenn du halt im oberen Teil die Rennen regelmäßig entweder durch diesen Ausscheider oder halt durch solche Zwischenzeiten verlierst, dann ja, ist es schwierig, weil es ist so ausgeglichen inzwischen, es tut sich da wahnsinnig viel, es ist so unvorhersehbar geworden jetzt inzwischen auch bei den Damen im Speed-Bereich. Sofia Gotscha hat 2 Saisonsiege, 10 Rennen. Ja, klar, das wäre für andere natürlich mega, aber deswegen auch dieser impulsive Ausbruch von ihr, weil sie halt auch gedacht hat, jetzt, hey, mal wieder back on top. Nichts anderes ist sie gewohnt, das ist ihr Anspruch. Und wenn es Sofia Gotscha in 10 Speedrennen 2 gewinnt, da gab es Saisonen, da hatte sie hier 7 Siege, so aus 10 Rennen. Ja. Das war ihre Quote. Und das zeigt natürlich auch, was inzwischen sich da getan hat und wie sie es entwickelt hat. Und ja, man muss ja nur auf die Podien in dieser Woche schauen, dass die Namen da im Endeffekt, ob es eine Roman Mirandoli ist, Lara Gutberami, die gewinnt, Ranghild Mowinkel, die gewinnt, dann Stefanie Venier, die gewinnt, eine Valerie Grenier ist auf einem Podest, Christina Ager, ja, hey, es wird dir nichts geschenkt und deswegen ist Deutschland auch hier leider in Person von Kira Weidle ein bisschen hinterher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Hoffnungen habe, dass sich das bei ihr auch bessert. Im Vergleich zu den Herren habe ich bei ihr die Hoffnung, weil sie mir auch Zwischenzeiten anbietet, die gut sind. Aber es ist der Wurm drin. Ich fürchte, wir müssen uns auf eine Speed-Saison einstellen, deren Bilanz eventuell sogar ohne Podest ausfällt, aus deutscher Sicht. Und das wäre schon eine fette Enttäuschung. Aber gut, wir haben noch 2 Monate, warten wir es ab. Es gibt Disziplinen, die mehr Spaß machen, so ein Slalom der Herren zum Beispiel. Aber gut, es hat nicht sein sollen und deswegen, ja. Schau mal auf die Schweiz ein bisschen. Ja? Also ja, das ist natürlich ein brutales Wochenende. Also wir haben über Joanna Hellen, über Corinne Sutter gesprochen.
Die sich ja beide das Kreuzband reißen, weil sie blöd landen. Also genau. Nicht im Sinne von, dass sie blöd sind, die zwei, sondern genau. Ungeschickt oder unglücklich. Und dass sie dann da ja mit dem gerissenen Kreuzband sich noch selber abbremsen müssen, war halt so schräg. Bei Corinne Sutter ist das etwas besser gegangen, aber bei der Joanna Hehlen, die ist ja dann noch mit vollem Karacho da weitergefahren und hat wirklich Probleme gehabt, sich da in den Griff zu kriegen und die ist ja ganz knapp auch nur an Betreuern auf der Strecke vorbeigefetzt. Also das war echt ganz, ganz blöd und ganz schlimm. Ja, naja, ja.
Ja, total. Also ja. Bei ihr dachte man, ja, sie ist ja auch noch ins Ziel dann irgendwie gefahren. Ja, vielleicht doch nicht so schlimm. Ja. Bei Corinne Sutter, sie hat ja geschrien auch vor Schmerzen und direkt abtransportiert. Da war relativ früh eigentlich klar, da ist halt auch der Meniskus in Leidenschaft gezogen. Das ist, Ah, Meniskus ist immer eine ganz schwierige Geschichte, wenn das auch noch mit dabei ist. Und ja, meist so ein Kreuzbandriss, der fühlt sich halt auch unterschiedlich an. Also ich kann da auf der Haben, habe 4 Stück auf der Habenseite, ja, und es hat sich bei jedem Mal tatsächlich auch anders angefühlt. Also es war da einer dabei, da dachte ich, boah, ich kann das Bein, das Bein in einem Moment, das hat Krach gemacht, ja, und ich habe in dem Moment gemerkt, fuck, ich kann dieses Gelenk nicht mehr bewegen. Dann war aber auch einer dabei, da dachte ich, oh, ah, scheiße, es war irgendwas, hat was richtig wehgetan, aber ich dachte so, nein, aber ein Kreuzbandriss ist es nicht. Den hatte ich ja schon mal. Das hat sich anders angefühlt und das war auch ein bisschen beweglicher. Ich konnte dann auch so ein bisschen, hab gedacht, so auslaufen. Ja, und es ging eigentlich tatsächlich ganz gut. Diagnose Kreuzbandriss. So. Und eine Johanna Hellen, die bringt ja ihre Vorgeschichte auch mit. Ich glaube, es ist ihr 4. inzwischen.
Ja.
Da ist so ein Gelenk natürlich auch dann irgendwie auch schon dran gewöhnt. Also diesen, wo ich dachte, ah, so schlimm wird es nicht sein, der war hinten raus und der ganz Schlimme war am Anfang. Also das fühlt sich dann auch bei jedem anders an und hat andere Auswirkungen. Manche komplett sofort weg, andere sagen, ah, vielleicht doch nicht so schlimm. It is what it is, die Diagnose und für das gesamte Schweizer Speedteam echt brutales Wochenende. Also das tut mir wahnsinnig leid. Und ja, auch eine Michelle Gesin, die ist dann auch noch erwischt, Gott sei Dank, wir haben es schon angesprochen, nicht so krass. Und ja, dann ist es halt jetzt Lara Gut-Behrami, die wiederum, also muss ich echt sagen, die ist ja durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Also die ist wirklich sowas von konstant und stabil und hat ein Wochenende hingelegt vom Allerfeinsten. Also
ich muss sagen, Schifrin lässt da aus oder verletzt sich. Und ich denke mir, jetzt ist der Moment der Federica Brignone, die wird da jetzt gut, Boden gut machen und ja, irgendwie gefährlich werden. Und dann ist es eigentlich Lara Gut-Behrami, die da reinsticht, ja. Und jetzt mit 2 Siegen auch Sonntag Super-G, jetzt auch Riesenslalom Kronplatz. Jetzt sind es unter 100 Punkte plötzlich.
Ja? Es sind jetzt unter 100 Punkte. Ja, wir sind jetzt gerade im Moment der Aufnahme, ist das Rennen am Kronplatz auch vorbei. Das gewinnt sie vor Alice Robinson, Sarah Hector. Zeitgleichheit scheint in Mode zu kommen. Ja, sind zeitgleich im Endeffekt auf dem 2. Rang. Deswegen gibt es keinen 3. Rang. Da steht nämlich auf dem 4. Platz Ranghild Mowinkel, die auch wirklich in Form ist. Auch eine Sophia Gottscha ist in Form, ja. Wird auch hier 5. in einem Riesenslalom. Aber da trennt sich jetzt im Endeffekt diese Verfolgerkonstellation. Eine Federica Brignone wird 6., eine Lara Gut-Behrami wird 1. So, und da schauen wir mal, also punktetechnisch liegen da halt 60 Punkte dazwischen. Ja, und das ist dann, das ist dann schon eine Ansage von ihr, dieses verlängerte Wochenende voll ausgenutzt. Wie du sagst, die ist unter 100 Punkten dran. Wir wissen nicht, wie lange Michaela Schifrin dann pausieren wird. Wie geht eine Michaela Schifrin, wie kommt sie dann auch mental im Endeffekt damit zurück? Sie muss ja, wenn du so eine Konkurrentin hast, die so performt, musst du auch überlegen, wie viel Speed fahre ich? Wie viel ist in meinem Kopf drinnen, was jetzt alles passiert ist? Einerseits mit ihr selber, mit Kilde. Habt ihr diese Bilder gesehen? Hast du sie gesehen?
Ja. Also, boah. Weil, ah, das diese ist ja Wunde in der Wade. Man kann sie auf Instagram sehen, wenn man es wirklich will. Ich empfehle es fast nicht. Also,
da siehst du, was diese Kanten für Waffen. Das sind Schwerter. Das ist echt krass. Ja. Und was das natürlich bei ihr auch in Sachen Risikobereitschaft und wie viel investiere ich im Speed-Bereich, was hinterlässt das jetzt für Spuren? So. Und eine Gut-Behrami, die cool ist, ruhig ist, überhaupt natürlich Kampfansagen, das ist ihr ja fern. Macht sie ja nicht. Ja. Ja, sie ist ja inzwischen wirklich ganz gesettelt. Und das typische Sportlergerede, ja, ich schaue nicht auf Weltcupstände und kalkuliere nicht und so weiter. Genau, Ja, wissen wir. Welche
Autofahrten sind lang, haben wir gerade besprochen, gell? Da wirst du schon mal auch aufs Handy schauen und vielleicht.
Ja,
auch mal.
So ist es. So
die FIS-App ist nicht bedienerfreundlich, aber sie wird schon dorthin finden, dass sie irgendwo den Gesamtweltcup auch sieht.
So ist es. So ist es. Und ja, das ist jetzt halt echt vielleicht eine Chance, die es wahrscheinlich nicht mehr so schnell geben wird. Also spannend. Also ich glaube, da würde auch sie verstehen, dass man so eigentlich dann nicht haben will, dass so wieder Spannung reinkommt. Aber es ist halt Teil des Sports, dass es Ausfälle, Stürze gibt. Du musst gut durchkommen und ist Schiffrin nicht. Und gut, Berami hat es überragend gelöst. Sie ist voll da, voll dran. Das wird eine heiße Geschichte noch. Also ich habe dich ja immer sofort abgekapselt hier, wenn du das Thema nochmal aufmachen wolltest. Jetzt könntest du dich hinstellen und sagen, ja, ich habe es dir immer gesagt. Ich glaube, du hast es aber anders gemeint. Dazu kenne ich dich auch schon zu lange und zu gut, mein lieber Lukas. Ist aber tatsächlich so, dass da jetzt schon eine Dynamik drinnen ist.
Mhm. Ja, absolut. Was jetzt wieder Schiffrin, das kann man so sagen, in die Karten spielt, sind diese Absagen. Ja? In Garmisch-Partenkirchen wäre eine Abfahrt am Samstag, ein Super-G am Sonntag geplant gewesen. Ja, es gibt mehr Pause. Und jetzt hört man, dass es nicht in der Woche drauf steht, Riesenslalom-Slalom in Soldeo auf dem Plan, dass es das sogar schon wieder sein könnte, dass sich das schon wieder ausgehen könnte für die Michaela Schiffrin, da dabei zu sein. Das wär cool.
Also zumindest in Slalom, da, wenn sie, sagt Gesamtweltcup, weiterhin alles drauf setzen, müsst zumindest das Slalom, also da müsst ihr auf jeden Fall fahren. Mhm. Weil dann könnte gut Berami im Riesenslalom punkten und sie müsste dann im Slalom punkten. So, und ohne eine Petra Vlhová sind da natürlich die Chancen, regelmäßig die 100 zu holen. Ohne eine Wendy Holdener sind natürlich jetzt auch schon gestiegen. Aber gut, es ist Rechenspielerei. Schauen wir mal, welche Strategie sie auch verfolgt und ob sie vielleicht nicht auch sagt, so, ich habe gesehen, was mit anderen passiert ist im direkten, im weiteren Umfeld. Habe gesehen, dass ich gerade so davongekommen bin. Vielleicht gehen wir mal nicht volles Risiko, weil Gesamtweltcup können wir noch öfter gewinnen. Ja. Mit den Anlagen und mit dem Alter.
Absolut, ja. Ich würde vorschlagen, wir machen eine Pause, es sei denn, du hast noch was zu Cortina. Sonst legen wir eine Pause ein und dann kommen wir quasi zu deinen Heimrennen, zu den Rennen der Männer in Garmisch-Partenkirchen. Ja, in Garmisch-Partenkirchen, da gab es am Samstag ja ein bisschen eine braune Schicht auf der Piste, gell? Matschig, Regen, ganz bitter eigentlich, ja, ganz grün im Ziel. Es hat ein bisschen geschmerzt, das zu sehen. Starker Regen war da in der Woche in Garmisch-Partenkirchen. Dann am Sonntag hat schon deutlich cooler ausgeschaut, muss ich sagen. Du hast es ja gesagt, da hat es angezogen. Tobias, der Spiegel hat vor dem Rennwochenende einen Artikel verfasst zu diesen Rennen. Die Abfahrten, Kandahar-Abfahrten sind aus der Zeit gefallen. Es gab jetzt gar keine Abfahrten, aber dann hätte das vielleicht nicht funktioniert. Gehst du da mit? Also in dem Artikel steht auch was von, es ist zu wenig Remi-Demi in Garmisch-Partenkirchen, vor allem wenn man das vergleicht zu Kitzbühel, und ich finde das ja fast ein bisschen unfair. Aber was sind deine Gedanken zu diesen Rennen in Garmisch? Die sind doch für Deutschland schon auch wichtig, oder?
Die sind super wichtig. Das hat uns Stefan Schwarzbach ja in dem Interview auch gesagt, es ist unheimlich wichtig für den alpinen Skistandort Deutschland. Ja, es ist weniger Remi-Demi als in Kitzbühel, Wengen, Adelboden. Aber wo legt man die Messlatte an? Mhm. Wenn nur noch das der Parameter ist, dann fährst du an drei Standorten oder an vieren und so schaut dann dein Kalender aus. Mhm.
Also. Es gab ja auch unter der Woche ein nettes Zitat vom Johann Eliersch, wer ihn noch kennt. Ja. Da hat er ja gesagt, ja, Schladming, da waren ja 30.000 Leute dort und die verursachen ja auch CO2, wenn sie alle anreisen nach Schladming. Und deswegen ist ja zum Beispiel ein Rennen in China oder ein Rennen in den USA vom CO2-Ausstoß her ja gar nicht so schlimm, weil da reisen ja nur die paar Läufer hin und der ganze Tross, aber nicht 30.000 Leute. Und dann denke ich mir, hä, willst du jetzt künftig nur noch rennen irgendwo im Eck und ohne Leute oder wie? Also ja, wenn das so ist, dann dürfte ihm Garmisch-Partenkirchen ja sehr gut gefallen haben, weil da war jetzt nicht so eine riesige Tribüne im Ziel. Dann muss das ja eines der Steckenpferde werden für ihn. Da war ganz wenig Anreise im Vergleich, dann ist es ja alles super. Der Sandro Gianella hat uns auf Twitter geschrieben, weil der irgendwie reagiert hat. Ich habe den Spiegelartikel geteilt bei uns auf der Twitter-Seite und er hat dann gesagt, ja, er war dort, das Publikum war gut, es war ein nettes Programm, die Stimmung okay, aber gefühlt ein bisschen zu klein. Er hat ein bisschen Fanclubs vermisst, anscheinend entscheiden sich Fanclubs da auch eher natürlich für eine Anreise, ich weiß nicht, nach Gröden, nach Wengen und eher nicht nach Garmisch-Partenkirchen. Und er hat aber auch gesagt, er war jetzt nicht bei der Auslosung und Party im Ort dabei am Abend, aber ja, irgendwo in der Region, er kommt aus der Gegend, aus seiner Sicht eher wenig Aufmerksamkeit auf dieses Rennen, irgendwie anscheinend wird da gar nicht so viel Werbung gemacht und so weiter, aber natürlich bei diesem DSV-Kader, das hat er auch geschrieben, vielleicht auch ein bisschen schwierig, ja, wenn du jetzt nicht Siegfahrer hast oder Podestfahrer, vielleicht dann auch ein bisschen schwieriger, als wenn du erfolgreiche Leute hast aktuell, ja, vor allem.
Naja, klar, spielt auch voll mit rein, dann hast du natürlich die Bedingungen, die äußeren, die spielen auch mit rein, ist halt eine Zusammensetzung aus vielen Komponenten, aber die haben, also dass die Kandahar per se eine Berechtigung hat, im Weltcup, Teil des Weltcups zu sein und du auch Speedrennen in Deutschland behalten musst. Deutschland ist nach wie vor ein Kernland des alpinen Skisports in extrem vielen Bereichen. Natürlich kann man drüber sprechen, wie man das attraktiver machen könnte. So, aber aus der Zeit gefallen impliziert für mich, ich habe einen Artikel nicht gelesen, deswegen beziehe ich mich jetzt nur auf diesen Satz, wird dem Ganzen im Endeffekt vielleicht auch nicht gerecht, weil wir reden ja auch immer drüber, immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter, muss sich immer alles verändern. So, und dann dreht man mal nicht an der ganz großen Schraube, versucht auch nicht das Giga-Mega-Hyper-Event draus zu machen, dann ist es auch wieder nicht recht. Jetzt lass mich noch kurz über den da oben was sagen.
Ja.
Was ich inzwischen bei Eliersch echt nicht mehr verstehe, der kommt doch aus dem alpinen Skisport. Das ist doch sein Steckenpferd.
Mit Head, meinst
Genau, und der internationale Skiverband ist natürlich auch Skispringen und nordische Kombination und vieles andere. Und Langlauf und so weiter. Aber der kommt doch aus dem alpinen Skisport. Der muss doch eine Leidenschaft dafür haben. Der hat doch da sein halbes Leben, ich kenne es Gott sei Dank nicht, sein halbes Leben, aber es muss ja irgendwie sein halbes Leben sein, dass er da auch rein investiert. Und dann musst du doch eine Leidenschaft für den Skisport entwickeln. Und dann stellt er sich da hin und sagt, ja, also Schladming, das ist aber ein hoher CO2-Abdruck. Da lass doch lieber in China fahren. Dann denke ich mir so, was ist denn mit dir los, Junge? Wer sich Rennen in Schladming anschaut und wem da nicht das alpine Skiherz aufgeht, der hat den Skisport nie geliebt, um Rudi Völler zu zitieren, der das an anderer Stelle mal im Fußball gesagt hat. Aber da hört es bei mir auf, weil wenn das eine Argumentationskette von ihm ist, da hat er diesen Sport nie geliebt und wahrscheinlich auch nie verstanden. Oder er ist inzwischen so engstirnig und so im Business-Segment angekommen, dass diese Synapse, die Leidenschaft für den Sport ins Hirn transferiert, dass die inzwischen abgemeldet ist. Und dass er nur noch in Business und Klima und Formel 1 des Winters und global und sonst was denkt. Aber ganz ehrlich, da hör mir mit diesem Vogel auf. Ich hab echt keinen Bock mehr. Wenn der mir Schladming wegnimmt.
Ja, gut. Das wird es ja hoffentlich nicht spielen. So. Aber ja. Na gut. Red mal über Garmisch-Partenkirchen. Da gab es diese Super-G am Samstag war lustig. 50 Sekunden lang ein Super-G und dann war es 20 Sekunden lang eine Abfahrt, weil da ist ja dann nur noch gerade ausgegangen irgendwie. Also diese Kurve, die kannst du ja nicht irgendwie anders setzen. Und dann der letzte Schuss, ja, da sind alle in der Hocke gefahren. Herrlich, ja. Unten hat es irgendwie gar nicht mehr gedreht. Ja, und das schräge Rennen mit dem Nebel oben und dann halt schon am überraschenden Sieger. Also, dass ein Franzose ein Speedrennen gewinnt, das haben wir schon gesehen, aber dass es dann Nils Allegre ist, hat mich dann doch überrascht. Und er gewinnt vor Guglielmo Bosca aus Italien. Und Loic Méan hat es aufs Podest geschafft, auf Platz 3. Das war ein bisschen ein komisches Rennen. Ja, einfach gesetzt. Die Athleten haben auch gesagt, ein ziemlich simpler Kurs. Und durchaus enge Abstände, kurze Fahrzeit, 1:10 herum und dann mit einem überraschenden Podest und dann am Sonntag doch wieder ein bisschen normaler, würde ich mal sagen. Marco Odermatt hat dieses Rennen gewonnen. Raphael Haser ist Zweiter geworden und Franjo von Almen setzt seinen Aufstieg fort, der junge Schweizer, und ist auf Platz 3. Was ist dir bei diesen Rennen in Garmisch jetzt in Erinnerung geblieben? Was diese Matchpartie am Samstag oder was diese Fahrt von Almen am Sonntag? Was ist es?
Odermatts Gesicht, als er hinter mir ja erstmal auf den zweiten Platz
fährt. Ja, stimmt. Ja.
Dass der dem das nicht gönnen würde. So ein Typ ist er nicht. Nur der Sarrazin ärgert ihn. Schladming stand ja auch echt auf der Kippe und da haben die anderen schon auch echt was liegen lassen. Ja, was ja, so überragend. Es hieß dann wieder, um Gottes Willen, dieser zweite Lauf von einem anderen Stern. Mhm. Na. Ja. Da war der schon auf ganz anderen Planeten unterwegs, der Kollege. Genau. Ja. Es war eine extrem gute Fahrt. Will ja, ich nicht kleinreden. Ja, so. Aber diese extremen Lobeshymnen, nee, das haben auch die anderen liegen lassen. Und wie gesagt, der Sarrazin ärgert ihn mehrfach. Schladming gerade so noch durchgewurschtelt. Jetzt ist der eigene Teamkollege, bei dem es ja echt sehr überschaubar läuft für das, was Loic Méan ja kann und was auch seine Ansprüche sind. Es ist eine dünne Saison bislang. Und jetzt schlägt der ihn auch noch. Gut, da kommen dann noch die bisschen höheren Starten und fahren auch noch dran vorbei. Das merkst du schon so, kennt er natürlich so auch nicht in der hohen Frequenz, in der es jetzt gerade passiert. Ja, da war immer mal wieder ein Kilde schneller und hier mal punktuell da und hier, aber in so zeitlicher kurzer Abfolge so oft geschlagen zu werden, ist auch für Odermatt hier was Neues, aber es tut ihm gut. Mhm. Das ist genau richtig. Wenn der immer weiter alles gewinnen würde, wird irgendwann, glaube ich, ein großer Punkt kommen, an dem man sagt, so, vielleicht ist jetzt auch alles erzählt. Aber sowas pusht und sowas wird ihn auf Sicht weiterbringen. Das fand ich schon extrem auffällig. Puh, diese Franjo von Almen ist gut, ey. Also es hatte sich echt angedeutet, gell? Du hast ja auch öfter über ihn gesprochen. Aber die Ergebnisse für einen Jahrgang 2001, Alter, das ist, weil wir sprechen oft drüber, dass du als Speedfahrer ein bisschen reifen musst. Der ist 22, fährt solche Ergebnisse schon ein in so einem Team, wo er im Endeffekt ja auch ohne großen Druck fahren kann, weil er immer einen hat, der in die Bresche springt. Und deswegen, ja, bemerkenswert. Also, Cyprien Sarrazin hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass da jetzt auch mal ein bisschen die Energie abnimmt.
Das ja, ist oder, schon, ja, oder ist es jetzt, weil es mal doch ein bisschen andere Bedingungen waren, oder war es auch, weil er den Berg jetzt nicht so gut kennt und es war ein Super-G und keine Trainingsfahrten verfügbar?
Ja.
Wie das einfach weitergeht, ja.
So ja, viele, ja, ja, ja.
So viele Speedrennen haben wir ja jetzt gar nicht mehr. Gell? Ist ja ganz schräg, dass man Quitfjell und dann noch beim Saisonfinale jetzt mit der Absage in Chamonix. Aber ja, das ist mir irgendwie aufgefallen. Bin gespannt, ob es da dann ein Muster gibt bei Sarrazin, woran das jetzt liegt oder ob das ja ein Ausreißer war oder ja.
Auch bei ihm ist ja das Thema Frequenz. Der ist 14 Abfahrten gefahren, also auch die extreme hohe Frequenz unter dem Wissen, ich kann alles gewinnen, ist natürlich auch für ihn eine ganz andere Konstellation. Dann gibt's diese Siegerehrungen. Was meinst du, wie viele Interviews der plötzlich geführt hat in Relation zu seiner bisherigen Karriere? Dann kommen da plötzlich Sponsorentermine. Jeder will plötzlich was von dir. Und früher warst du halt einer unter vielen, der da im Endeffekt das sein Rennen fährt, seine Sachen packt und zwei Autogramme schreibt und nach Hause fährt. Das spielt's nicht mehr. Das ist jetzt halt auch Teil der Geschichte. Und ich glaube, auch das muss man erst verstehen und umsetzen lernen. Und ist sicherlich ein Teil zu dem, was du gesagt hast, der da auch in dieses Puzzle mit reingehört.
Ja. Am Sonntag keinen einzigen Weltcup-Punkt für den DSV. Am Samstag gab es welche. Aber reden wir vielleicht zuerst über den Abschied von Josef Ferstl. Gell? Wir haben das hier noch gar nicht besprochen. Unter der Woche kam dann die Meldung, er hat seine Karriere beendet. Und es gab am Sonntag vor dem eigentlichen Rennen gab es eine Abschiedsfahrt. Pepi Ferstl hat da die Grätsche ausgepackt, gell? Den Spagat quasi beim Sprung. Eine spontane Aktion. Vielleicht kannst du noch was zu seinem Abschied sagen. Was sind da auch die Gründe und ja, wie es dazu kommen vielleicht?
Er sagt, er ist vom Kopf her nicht mehr bereit und hat immer gesagt, wenn der Punkt erreicht ist, ist Schluss. Er hat sich nochmal echt vorbereitet, war nochmal motiviert und gewillt, da auch ganz vorne nochmal anzugreifen oder zumindest voll konkurrenzfähig zu sein und hat einfach gemerkt, es reicht nicht mehr und er ist auch nicht mehr bereit, ans allerletzte Limit zu gehen. Und wenn du nicht mehr bereit bist, dann ist nur richtig zu sagen, es ist Schluss, es ist Feierabend. Er hat Kitzbühel nochmal gefahren, wo er seinen wirklich größten Erfolg gefeiert hat, 2019, mit dem Sieg im Super-G und zu Hause in Garmisch dann als Vorfahrer hier nochmal Tschüss sagen zu können, ist eine gute Bühne und ja, total vernünftig. Das ist natürlich jetzt auch ein Alter, 35, da kann man aufhören. Das ist völlig in Ordnung, wenn man merkt, okay, es sind die Punkte nicht mehr erreichbar, die ich mir vorstelle. Und schade, als Typ wird auch er mir total abgehen, war immer sehr launig mit ihm zu sprechen. Pepi immer gut drauf, immer optimistisch, immer zuversichtlich. Hat auch, ja, selten mit der Meinung zurückgehalten, wenn ihm was auf dem Herzen lag. Hat das schon auch gesagt. Glaube, teamintern war der unheimlich wichtig von seiner Art her, von seinem Charakter. Mhm. Und mit Thomas Dresen jetzt halt der zweite innerhalb von wenigen Tagen, der dann aufhört und ja, da geht's gerade so, da geht gerade so eine Generation im Endeffekt, geht total zu Ende. Einerseits die aufhören, andererseits die Routiniers, die noch dabei sind, die aber echt gar nicht mehr rankommen und gar nicht mehr klarkommen mit Andreas Sander und Romit Baumann. Mal schauen, wie es bei den beiden weitergeht. Ich glaube nicht, dass die aufhören, auch im Sommer nicht. Ohne es zu wissen, sagt mir mein Gefühl, dass die, glaube ich, schon noch mal Dinge wissen wollen. Und ja, alles Gute, Pepi Ferstl. Guter Typ, will dem Skisport auch erhalten bleiben, genau wie auch Thomas Dresen. Da wird man sich jetzt auch zusammensetzen, um die Kompetenzen im Deutschen Skiverband auch zu halten. Ganz wichtig, A, von dem Know-how, das sie natürlich haben, B, vom Charakter, den sie mitbringen. Weil es gibt junge, perspektivische Speed-Männer im deutschen Team. Und dann musst du schauen, dass du dir solche Leute im Verband auf jeden Fall hältst, weil diese Generation, die dann jetzt nachkommt, Also ich spreche jetzt nicht von dem Simon Jocher, ja, der wieder ein gutes Ergebnis uns gezeigt hat. Der ist natürlich schon 27. Und Dominik Schweiger ist 32. Sander Baumann wären dann die Routiniers. Dann haben wir so ein Mittelsegment um den Simon Jocher. Auch einen Jakob Schramm, der ist 25, der hat schon FIS-Rennen gewonnen, wurde jetzt ein bisschen rangeführt an den Weltcup. Da ändern sich jetzt natürlich auch Verantwortungen, die man hat in so einem Team. Wenn Dresen weg ist, wenn Ferstl weg ist. Mal schauen, was mit Baumann sein, da kann natürlich auch was passieren. Und dann muss sich so ein Team jetzt im Endeffekt neu aufstellen und neu erfinden. Ich weiß es nicht, in welche Richtung es geht, aber es gibt... Schaut sich jetzt auch Ergebnislisten aus den Juniorenweltmeisterschaften, die aktuell laufen. Auch da sind junge deutsche Athleten dabei, die um die 18, 19, 20 Jahre alt sind. Ein Luis Vogt, der wurde uns vor 2 Jahren vorgestellt und hieß es, schau, das ist der Luis. Luis, schau dir das schon mal an. Das sind dieselben Pappnasen, die da immer sitzen bei diesen Terminen. Dann siehst du die ganzen Vögel da alle schon mal und ihr schaut sich ihn auch mal an. Merkt euch, der ist 21, großes Talent. So, wohin geht so eine Richtung, wohin geht so ein Weg? Ein Simon Jocher mit seinen 27, wenn da mal ein Knoten aufgeht, dann traue ich ihm alles zu. Und dann redest du ganz schnell wieder über eine andere Dynamik, als natürlich diesen absoluten Negativstrudel, den du jetzt hast. Und vielleicht ist es auch eine Chance, dass sich durch den Rücktritt von Dresen, auf den sich unheimlich viel projiziert hat, auch auf den Ferstl durch Kitzbühel und Gröden und so, das war schon immer im Hinterkopf, dass sich durch diese Fixierung auf solche großen Namen und Persönlichkeiten, dass sich dadurch auch Chancen ergeben, sich neu zu erfinden. In der Saison wird nichts mehr erfunden. Die bringen wir jetzt sauber und gesund zu Ende. Und dann, und das hat Ferstl schon auch gesagt, obwohl er dann nicht mehr Teil des Teams sein wird, da müssen sich alle an den Tisch setzen und da müssen sich die Dinge knallhart um die Ohren gehauen werden, was denn hier schief läuft. Weil ergebnistechnisch, ihr redet jetzt auch nicht mehr drüber. Das ist mit wenigen Ausnahmen. Und da lese ich dann Gott sei Dank einen Namen wie Simon Jocher halt. Ja, der ist so ein bisschen mein Hoffnungsträger, was die nahe Zukunft angeht. Und ja, das Team muss sich neu aufstellen, muss sich neu finden. Ferstl wird kein Teil mehr davon sein. Hoffentlich Teil des deutschen Skisports ja. Bleiben. Guter Typ, hat immer Spaß gemacht, die Karriere zu begleiten. Und boah, deswegen Servus Peppi. Alles Gute.
Ja, dem schließe ich mich an. Wir hatten ihn ja hier zu Gast. Guter Typ, ja, auf jeden Fall. Ich mache einen harten Cut und spreche über die Österreicher in Garmisch-Partenkirchen. Da hat es auch einen prominenten Namen erwischt, der nicht an den Start gegangen ist. Daniel Hemmetsberger, der hat auf beide Starts verzichtet, weil er Knieschmerzen verspürt hat. Und das hat sehr pessimistisch geklungen am Wochenende. Da hat er wirklich davon gesprochen, dass er verzweifelt ist, dass er es nicht in den Griff bekommt. Dass er nicht versteht, woran es liegt, und er hat jedenfalls Schmerzen im Knie, und es ist so bitter, weil ich habe mich zurückgearbeitet an die Spitze, ich bin Teil der Top-Startgruppe in den Speed-Disziplinen und trotzdem gerade jetzt funktioniert es wieder nicht mehr. Er hat sich dann untersuchen lassen, es ist eine Entzündung im Knie, das braucht ein paar Tage Pause, ein paar Tage Ruhe, aber er hat mit noch schlimmeren Nachrichten eigentlich gerechnet. Er hat halt auch einen Knorpelschaden im Knie, also das kennen wir jetzt auch von Thomas Dresen, wie kompliziert das sein kann und dass es eben auch so etwas ist, was deine Karriere dir letztendlich deine Karriere beenden kann. Der Körper muss mitspielen. Es ist in den vergangenen Wochen immer schlimmer geworden und er hofft irgendwie, dass es wieder geht, weil, das hat er schon gesagt, eigentlich will ich nicht zurücktreten. Und eben, er hat schon diese Fragen gestellt bekommen in Garmisch. Also es ist, glaube ich, ein schmaler Grat, auf dem er sich befindet. Und er hat auch gesagt, Ärzte haben mir das gesagt, dass das jederzeit passieren kann. Es kann jederzeit passieren, dass es in einer Rennwoche dass die nächste Rennwoche die letzte sein könnte mit seinen Knien, mit seiner Vorgeschichte. Er hat einmal in Bormio ganz, ganz übel sich das Kreuzband gerissen. Ja, also das ist leider auch da, gibt es Verletzungsmeldungen, aber eben jetzt nichts Akutes, was in Garmisch-Partenkirchen in den Rennen passiert ist. Raphael Haser, ja, der ist jetzt am Sonntag auf Platz 2 gefahren und jetzt ist der drittbeste Super-G-Fahrer in dieser Saison. Weiteres Podest nach Bormio. Ja, wir kennen ihn ja, wir zwei, Tobias, du und ich, wir lieben ihn ja dafür, dass er der trockenste Mensch ist in Interviews, den ich mir vorstellen könnte. Der zieht sein Ding durch, ja. Das muss man ihm lassen. Das muss man klar so sagen. Der hält sich da gut. Beeindruckend finde ich. Stefan Babinski, der schafft es jetzt nicht, den nächsten Schritt zu gehen. Da gibt es größere Erwartungshaltung, die er, ja, ich glaube, er ist nach wie vor auf dem Leistungsniveau, wo er davor auch schon war. Jetzt war es am Sonntag ein 8. Platz. Genau dort ist er wahrscheinlich auch gerade. Auch wenn man sich das in Österreich, kann ich dir verraten, Tobias, medial vielleicht schon ein bisschen mehr erwartet hat, erhofft hat. Aber ich glaube, das ist eine faire Platzierung, gerade Platz 8 am Sonntag bei diesem Rennen für Stefan Babinski. Und Vincent Griechmeier, ja, der ist wieder Vierter geworden. also Fünfter am Samstag, Vierter am Sonntag. Bleibt da auch abzuwarten, ob das jetzt ein vorsichtiger Trendumschwung ist. Er weiß auch wiederum, wo er die Zeit liegen gelassen hat. Es gab dann mal da eine Szene am Sonntag beim Rennen, wo er gemeinsam mit Odermatt in der Leadersbox gestanden ist. Dann hat er den Odermatt gefragt, und wie war deine Fahrt? Er hat gesagt, er hat es ganz gut erwischt. Und dann muss der Griechmeier sagen, ja, ich habe es leider auch ganz gut erwischt. Und trotzdem bin ich da recht weit hinten. Ja, 64 Hundertstel haben ihn auf Odermatt gefehlt. So ist es, ja. Dieser Rückstand, der ist auf jeden Fall da, der ist auf jeden Fall vorhanden. Ich denke mir auch, vielleicht ganz gut, wenn es in dieser Saison ist und in der nächsten Saison, wo wieder eine WM ansteht, sogar vor heimischem Publikum, wenn dann die Lücke wieder geschlossen ist. Ja, das ist so die Sicht aus dem ÖSV. Ja, und aus Swiss-Ski-Sicht natürlich Marco Odermatts Sieg am Sonntag wieder top. Aber ja, dieser Franjo von Almen, ich meine, der hat es tatsächlich geschafft. Der ist in die Saison gestartet mit Startnummern jenseits der 40. Und jetzt war er da zum ersten Mal in dieser Gruppe der Plätze 11 bis 20, hat die Startnummer 17 gehabt, hat das gut genutzt, Platz 3, nachdem er schon 9. wurde am Samstag. Da profitiert man natürlich auch etwas davon, dass ein paar andere, die vor ihm liegen, verzichtet haben, nicht an den Start gegangen sind, verletzt sind, aber auch das muss man mal nutzen. Aber ja, da spült sich auch dadurch etwas schneller noch rauf in der Startnummer. Aber das ist cool. Und ja, Loic Meyer, das wird ihm sicher auch gut tun, dass es ihm einmal aufgeht. Sehr riskante, enge Linie, im technischen Teil wirklich herrlich durchgezogen und unten in der vermeintlichen Gleitpassage dann etwas liegen gelassen bei diesem bisschen wilden Rennen am Samstag. Aber ja, und generell, ich meine, wenn du dir das anschaust, auch gell, Tobias, diese Breite eigentlich, die die Schweizer haben. Jetzt schauen wir die Ergebnisliste an am Samstag. Da haben sie 7 Schweizer in den ersten 14. Jeder zweite Mensch in den Top 14 ist ein Schweizer. Am Sonntag nicht viel anders gewesen. Also ja, die sind mannschaftlich schon breit aufgestellt. Ein paar Namen sind da vorne drin, wo ich es mir eben nicht so erwartet habe. Ja, sicher von Almen und auch an Arnaud Boisset, der ja eigentlich auch aufgestiegen ist. Dann mit der Startnummer hat sich da echt auch jetzt das Ganze erarbeitet. Gino Caviezel, Justin Merisier sind auch immer wieder dort vorne dabei. Stefan Rogentin mit dem 7. Platz am Samstag. Ja, also Optionen haben sie da ja einige. Eben so aufs Podest fahren können nicht viele davon, sage ich, und dann macht es davon Almen trotzdem sofort. Also ja, das kann denen auf jeden Fall auch eigentlich jeden von denen einmal gut aufgehen. Ja, das ist schon beachtenswert. Ja, die sind richtig gut aufgestellt. Was mir noch aufgefallen ist, Tobias, bei diesem Rennen, wir kennen ja die aufblasbaren Riesenbohrmaschinen von Skons, die knallgelben. Aber jetzt hat Würth nachgezogen und Würth hat auch eine Bohrmaschine aufgestellt in Garmisch, ist mir aufgefallen. Ja,
ja.
Das gibt jetzt das Duell der aufblasbaren Riesenbohrmaschinen im Weltcup. Ja, ich bin gespannt, welche sich durchsetzen wird. Ja.
Da heißt es, Garmisch sei aus der Zeit gefallen. Wir haben jetzt auch eine Bohrmaschine.
Die gehen mit, gell? Ja,
so super. Jetzt.
Ja. Super, super. Almdudler ist auf den Toren gestanden, fand ich cool. Kennst du das, Almdudler eigentlich?
Na, sicher.
Kennt man eh, okay. Und die Startnummern, die hat man nicht gesehen, das fand ich lustig. Es waren dunkelblaue Zahlen auf einem dunkelblauen Shirt. Man hat keine Ahnung gehabt, welche Startnummer da zu sehen ist. Aber ja, interessant. genau. Ist dir sonst noch was aufgefallen aus Garmisch? Nee? Okay. Hast du einen Felix der Woche, mein Lieber?
Ich habe sogar zwei.
Bitte.
Ich will die Junioren-Weltmeister küren in der Abfahrt. Und wir sind ja ein deutsch-österreichisch-schweizer Podcast.
Ja.
Und wenn wir einen Schweizer Weltmeister, Junioren-Weltmeister bei den Männern haben, Livio Hildbrand, 20 Jahre alt, gewinnt vor zwei Italienern, Gregorio Bernardi und Max Peratona, also auch in Italien, geht da tatsächlich was. Und ja, den Titel bei den Damen holt eine Österreicherin, Victoria Olivier, 19 Jahre alt, vor Mallory Blanc aus Frankreich und einer Finnin, Rosa Pojolainen. So, ist ja eh immer ganz interessant. Die sehen wir ja dann tatsächlich auch. Die kriegen ja immer ihr Zuckerl noch im Weltcup.
Stimmt,
und ja. Ist doch cool. Also, hey, ein Livio Hildbrand, der auch schon in Weltcups gefahren ist, zeigt natürlich hier, was er kann. Und ja, wenn man so einen Franjo van Almen mit 22 sieht, das sind die anderen beiden nicht so weit weg vom Alter her. Und deswegen Ehre, wem Ehre gebührt. Und ja, anstatt immer Verletzten oder Rücktrittlern und sowas, na, gibt man's doch mal der Zukunft. Und deswegen Livio Hildbrand, Victoria Olivier, meine Felixe der Woche.
Sehr gut. Gut, dass das du gesagt hast, weil ich hätte nur die Victoria Olivier gekrönt zum Felix der Woche von meiner Seite. Du schaust auch in die Schweiz. Sehr gut. Danke dir.
Gerne.
Perfekt, ja. Es ist schon länger her, wir haben es kurz erwähnt. Schladming war auch, waren herrliche Rennen. Odermatts Aufholjagd da im Riesenslalom, spektakulärer Hang, glaube ich. Obwohl es auch knifflig war, da hat es auch geregnet. In Schladming liegt ja auch nicht allzu hoch, dieser Zielbereich dort. Und im Slalom hat es tatsächlich Linus Strasser geschafft, nach dem Kitzbühel-Sieg jetzt auch in Schladming. Und wir hatten ja letztes Jahr, im vergangenen Winter, den Simon zu Gast. Der ist nämlich Rutscher in Schladming gewesen und der war in diesem Jahr wieder dort und er hat uns einen Einspieler mitgebracht mit seinen Eindrücken von diesen Rennen in Schladming. Das hören wir uns ganz kurz an.
Servus Lukas, ich darf dir in ganz kurzer Form einen Abriss meiner Eindrücke von meiner Arbeit als Rutscher beim Riesenslalom auf der Planei geben, was schon auf den TV-Bildern irgendwie ersichtlich war, aber meiner Meinung nach immer noch nicht ganz so rüberkommt, wie es dann tatsächlich ist. Es war glatt und ich kann sagen, es war richtig glatt. In meiner Erfahrung nach auch nochmal um die Spur härter als die letzten Jahre. Also man hat da richtig wirklich gute Arbeit und faire Bedingungen geschaffen, wobei hier schon auch am ersten Tag beim Riesenslalom der Regen eine Rolle gespielt hat. Und ich würde meinen, dass man gemerkt hat, dass unterhalb des Slalomstarts, wo es noch geregnet hat, es um die Spur griffiger war als oberhalb des Slalomstarts, der Regen nicht so ran konnte. Slalomstart ist auch ein gutes Stichwort. Das ist ja heuer, weil die Rennen anders gelegt wurden, musste man da die Streckenführung ein bisschen ändern, weil dieser Starthügel vom Slalom eben noch da war. Voriges Jahr konnte man den in der Nacht wegräumen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das auf den TV-Bildern rübergekommen ist, aber man ist dann aus Läufersicht in einer Linkskurve umfahren. Und was auch die Streckenführung angeht, es wurde heuer die Strecke ein bisschen breiter gemacht, dafür die Fans, für die gab es unten eine weitere Tribüne, dafür würden sie sozusagen nicht mehr so weit raufgelassen am Zielhang. Und das hat sich dann einerseits bei den Sicherheitsabständen, sage ich mal, im Riesenslalom und ich glaube, was man so gesehen hat im Slalom, auch den Möglichkeiten der Streckenführung, hat man da einfach mehr Möglichkeiten gehabt, weil die Piste dementsprechend breiter war. Und dann ganz, ganz kurz noch vielleicht, was aus oben so abgeht. Ich meine, beobachtet zu haben, dass im Riesenslalom die Startvorbereitung ein bisschen anders abläuft als im Slalom. Es ist nicht so, dass da alle von Anfang an oben am Start sind und sich da die Zeit vertreiben, sondern ich meine, das ist, so wie ich das sehe, so mehr oder weniger ein ständiges Kommen und Gehen. Also das sind sicherlich nie mehr als 20 Läufer, die da gerade entweder sich die Ski anziehen oder in den unmittelbaren letzten Startvorbereitungen sind. Also die trudeln da so nach und nach ein und starten halt dann auch wieder. Und was auch den Start angeht, ich hatte die Möglichkeit, weil ich sozusagen als Rutscher in der Pole Position war, als der Marco Odermatt im Starthaus war, im ersten Durchgang und ich bin dann, als er an mir vorbeigefahren ist, bin ich dann nachgerutscht. Das heißt, ich habe dann einen Manuel Feller und einen Henrik Christoffersen zum Beispiel auf der Piste gesehen, während ich da so meine Stationen runtergerutscht bin. Aber dieser Showman Marco Odermatt, ich konnte ihn da so ein bisschen beobachten und mir ist einfach aufgefallen, der steht hinten in der Starthütte und ja, klopft sich nochmal auf den Kopf, klopft sich auf die Brust, redet mit seinen Betreuern, fokussiert sich. Und dann geht er den halben Meter nach vorne in das Starttor, realisiert oder weiß ganz genau, dass die Kamera jetzt auf ihn gerichtet ist, setzt sein lockerstes Gesicht auf und lächelt dann nochmal rein, als wäre es für ihn das ganz Normalste der Welt. Und das hat er einfach da Spaß, dass er da jetzt runter Skifahren kann. Das nur zu diesem Showman Marco Odermatt, kleiner Funfact, weil mir das doch ein Schmunzeln ins Gesicht gelockt hat. So viel von meiner Seite. Gruß an den Tobias und an alle da draußen. Danke.
Danke dir, Simon, für deine Eindrücke. Sehr cool. Danke, dass du dich gemeldet hast. Und ja, ich glaube, es ist auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Tobias, wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben gesagt, es gibt Absagen. Also es bleibt dann, glaube ich, wenn ich mich nicht verschaut habe, nur ein einziges Rennen übrig für das kommende Wochenende.
Ja, dadurch, dass man jetzt, es ist dann halt auch zu spät, diese Sachen im Endeffekt an anderen Standorten stattdessen auszutragen. Und
Irgendwo habe ich aufgegabelt, dass vielleicht Quitfield tatsächlich noch ein zusätzliches Rennen überlegt, aber ja, bin gespannt, ob das, es gibt tatsächlich die Überlegung, ja.
Aber dann bei den Damen, oder?
Weil mit dem Waldner spielst das ja nicht, ja.
Aber mit dem Waldner spielst es nicht mehr und ja. Genau, die Damen, die Herren fahren gar nicht in Quitfield, also es müssen dann im Endeffekt, nee, die Herren fahren auch in
Quitfield. Ah, doch, Quitfield. Doch, ja, genau, das sind auch
Quitfield an dort, ja. Das wäre natürlich, okay, gut, aber sind wir im spekulativen Bereich, ja, deswegen steht hier im Kalender, ja, letztlich nur der Slalom in Chamonix, 9.30 Uhr, erster Durchgang, 12.30 Uhr, zweiter Durchgang am Sonntag und für alle Alpin-Fans mal ein Wochenende zum Durchschnaufen, hoffentlich mit schönem Wetter, dann kann man andere Dinge tun und für uns dann auch mal übersichtlicher, wenn wir einen Slalom haben und dann können wir über den ja nächste Woche entspannt quatschen.
Genau, den schauen wir uns an und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Danke dir, Tobias. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.